ARD Sounds.
Desinformationskampagnen, die versuchte Drohnenattacke am Leipziger Flughafen und dann noch ein Waffenversteck bei Berlin. Ganz viel deutet darauf hin, dass Russland dahinter steckt. Ist das alles noch ein hybrider Krieg oder schon die nächste Stufe? Fakt ist, es sind Angriffe oder der Versuch von Angriffen auf Deutschland. Darüber sprechen wir heute mit Florian Flade. Er ist aus dem WDR-Investigativteam und von der Recherchekooperation von NDR-WDRSZ. Wie geht Russland gerade vor und was für Antworten kann es darauf geben? Von Deutschland und von der NATO. Hi Florian.
Hi Elena.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Freitag, der 4. September. Und weil sich die Dinge gerade sehr schnell ändern, ein kleiner Hinweis. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag um 18 Uhr.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen.
Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat am Dienstagabend offiziell bekannt gegeben, dass die Bundesregierung Russland für den versuchten Drohnenanschlag in Leipzig verantwortlich macht.
Die Ermittlungen dauern an. Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist.
Jetzt will Deutschland Konsequenzen ziehen und unter anderem das russische Generalkonsulat in Bonn schließen. Wie schätzt du das ein? Wird Russland dadurch abgeschreckt?
Also ich würde mal sagen, vor Angst zittert man jetzt nicht in Moskau, aber es sind durchaus Maßnahmen, die interessant sind. Das ist ein ganzes Paket. Auch das Russische Haus, eine Kulturinstitution, die sehr umstritten ist in Berlin, die soll geschlossen werden. Und es sollen auch noch verschiedene andere Dinge, zum Beispiel die Visa für Russen, die in den Schengen-Raum einreisen, die sollen stärker überprüft werden. Es geht auch darum, dass man den Druck auf die sogenannte Schattenflotte erhöhen will, also diese Tanker, die russisches Öl verkaufen und da durch die Ostsee und Nordsee fahren. Wie das im Detail aussieht, wurde allerdings nicht gesagt. Deswegen, es bleibt spannend, was die Bundesregierung da eigentlich machen will. Und ja, ich meine, es wurde angekündigt, diejenigen, die das wohl zu verantworten haben in Leipzig, die würden dafür einen Preis zahlen müssen.
Sie haben diese Woche ziemlich deutlich angekündigt, die Angreifer würden einen Preis bezahlen. Gehört zur Ehrlichkeit, wenn Russland dahinter steckt, dann können sie gar nicht angemessen reagieren.
Warten wir mal ab, was angemessen reagieren heißt. Wir sind
und dabei, auch andere Vertreter der Sicherheitsbehörden haben immer wieder gesagt, Russland müsse den Schmerz spüren. Ich weiß nicht, ob sie durch diese Maßnahmen jetzt besonders Schmerzen spüren. Das, ich glaube, andere haben da härtere Maßnahmen erwartet.
Ja, Putin hat sich ja jetzt auch noch nicht so beeindruckt gezeigt, hat auch schon angekündigt, spiegelbildlich ähnliche Konsequenzen umzusetzen. Was kannst du darüber sagen, auf Grundlage der Erkenntnisse, die ihr aus euren Recherchen habt und mit dem, was die Bundesregierung da jetzt auch vorgelegt hat? Was war da möglicherweise der Plan am Leipziger Flughafen mit den Drohnen?
Also wir wissen aus Ermittlerkreisen, dass das Bundeskriminalamt diese Tat inzwischen in weiten Teilen rekonstruieren konnte und dass die Ermittler davon ausgehen, dass mehrere Drohnen, die mit Sprengstoff wohl bestückt waren, eingesetzt werden sollten. Eine Drohne wurde, das war der Ausgangspunkt, am 4. August abends, sehr spät, um 23.40 Uhr, wurde die gefunden am Leipziger Flughafen. Der Flughafen Leipzig-Halle, das ist nicht nur für ein Flughafen für Touristen, sondern das ist auch ein Flughafen, wo sehr viel Fracht umgesetzt wird. Und da sind Transportflugzeuge stationiert, unter anderem ukrainische Antonov-Maschinen. Sehr große Flugzeuge, von denen es nicht so viele gibt. Und mit denen werden auch Rüstungsgüter verbracht, auch um die Ukraine zu unterstützen. Und neben einer solchen Maschine wurde eine Drohne gefunden. Die Ermittler konnten rekonstruieren. Diese Drohne lag da wohl schon ein paar Stunden. Die ist nämlich schon so um 19.30 Uhr knapp in den Flughafen eingeflogen und dann mit ziemlich großer Wucht wohl auf die Tragfläche dieser Antonov-Maschine aufgeschlagen. Also die ist da drauf geknallt und dann runtergefallen. Und da hing ein Sprengsatz dran. Der ist zum Glück nicht explodiert und durch diesen Aufprall auf der Tragfläche ist dieser Sprengsatz abgerissen. Das ist alles selbst gebastelt, also ist jetzt keine militärische Mine oder so gewesen, sondern das war eine Konservendose gefüllt mit hochexplosivem Sprengstoff, wie man ihn eigentlich nur beim Militär kennt, nämlich Semtex. Die hatte auch einen Zünder, der hat wohl nicht funktioniert. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt und die Ermittler, das Bundeskriminalamt hat eine Ermittlungsgruppe gegründet, die heißt Quarz. Rund um den Flughafen wurden noch Dinge entdeckt, unter anderem eine Antenne, die war mit Klebeband an einem Baum befestigt, die wohl irgendwie dazu da war, diese Drohnen zu steuern. Dann ist etwas explodiert, da hat man so eine Brandstelle gefunden und auch Teile einer Drohne. Und man hat auch noch an einer anderen Stelle weiter weg vom Flughafen auch eine Drohne gefunden und Überreste von Sprengstoff. Also da hat jemand mit mehreren Drohnen versucht, offenbar einen Anschlag zu begehen auf diese ukrainischen Transportflugzeuge.
Kann man sagen, was da so im Worst Case hätte passieren können?
Das hätte eine gewaltige Explosion auslösen können. Das hätte wirklich sehr großen Schaden für den Flughafen bedeuten können. Da muss man sagen, wahrscheinlich durch einiges Glück oder sagen wir mal Unvermögen der Leute, die diesen Sprengsatz vielleicht auch gebaut haben oder des Drohnenpiloten, ist das zum Glück nicht passiert.
Was wisst ihr denn zu den Tätern?
Also wir wissen, dass die Ermittler mittlerweile mehrere Tatverdächtige identifizieren konnten. Unter anderem wissen wir, dass man einen Mann im Blick hat, den man für den Logistiker dieses Anschlages hält. Das ist ein Mensch, der besitzt eine EU-Staatsbürgerschaft, aber auch einen russischen Pass. Und dieser Mann ist eingereist Ende Juli über den Berliner Flughafen BER nach Deutschland, hat sich dann einen Mietwagen wohl genommen und ist nach Sachsen gefahren. Und zwei Tage vor dem gescheiterten Drohnenangriff hat er Deutschland wieder verlassen. Und dieser Mann, da gibt es nachrichtendienstliche Erkenntnisse, der soll Verbindungen zu den russischen Geheimdiensten haben. Daher kannte man ihn schon. Und dann gibt es noch einen weiteren Tatverdächtigen. Da hat eine DNA-Spur zu diesem Mann geführt. Das ist ein belarussischer Staatsbürger. Der ist schon mit Straftaten aufgefallen, unter anderem im Baltikum. Und auch seine Ein- und Ausreise konnten die Ermittler nach unseren Recherchen rekonstruieren. Und ja, auch dieser Mann soll eine russische Staatsangehörigkeit, eine zweite, besitzen. Und er ist eingereist wohl mit einem Touristenvisum, einem italienischen Touristenvisum und konnte dann über Polen nach Deutschland reisen und ist dann auch wieder abgehauen.
Was sagt Russland ganz konkret zu diesen Vorwürfen, einen Anschlag geplant zu haben in Leipzig?
Also wir haben die russische Botschaft in Berlin dazu angefragt. Die weist jede Verantwortung von sich und spricht natürlich im Namen der russischen Regierung, des russischen Staates und sagt, ja, dass das eine gezielte Provokation sei, um die Russophobie irgendwie in Deutschland zu befeuern. Und sie haben uns dann auch sehr blumig geantwortet, man solle doch aufhören, die schwarze Katze in einem dunklen Raum zu suchen, die es gar nicht gibt. Inzwischen hat sich auch der russische Präsident Wladimir Putin dazu geäußert. Der hat diese Woche gesagt, ja, es sei ein schwerer Fehler der Bundesregierung gewesen, diese Dinge jetzt so zu behaupten und dass es eigentlich gar keine Belege, keine Beweise für eine russische Täterschaft gäbe. Aggressive Russie. А где доказательства?
Es passieren ja jetzt so ganz viele Begriffe. Alexander Dobrindt, der Innenminister, hat auf der Pressekonferenz gesagt, es handele sich weiter um einen hybriden Krieg.
Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
Es gibt aber auch ExpertInnen, die sprechen von einer nächsten Stufe hin zu einem sogenannten kinetischen Krieg. Das ist ein Ausdruck aus der Physik und bedeutet im Kriegskontext so viel wie, dass Waffen zum Einsatz kommen. Bei welchem Begriff gehst du damit, beziehungsweise wie würdest du das nennen?
Also ich glaube, dass viele mit diesem Begriff Hybrid nichts anfangen können. Der Innenminister hat das bei der Pressekonferenz diese Woche jetzt ganz oft benutzt, diesen Begriff.
Hybride Kriegsführung. Durch hybride Angriffe, hybride Aktionen in Deutschland, russischer hybride Operationen, Hybrid.
Was damit gemeint ist, ist natürlich, wir sind noch nicht in einem konventionellen Krieg. Auch nicht mehr im Frieden. Wir sind in so einer Zwischenstufe, in der Angriffe passieren. Es ist eine richtige Kampagne, die da stattfindet an Sabotage in ganz Europa. Und das ist auch so, dass nicht alles immer so Grauzone oder so schwammig und man weiß es nicht genau. Nein, es gibt Fälle, in denen wurde wirklich ermittelt. Da weiß man auch sehr viel über die Hinterleute. Und wenn man sich das anschaut und da stecken staatliche russische Stellen dahinter, also russische Geheimdienste, dann würde ich sagen, wir haben es da zu tun mit Staatsterrorismus. Das sind Terroranschläge, die im Auftrag des russischen Staates durchgeführt werden. Und ist das eine neue Stufe? Ich weiß es nicht. Aus unserer Sicht ist es das vielleicht. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass sich ein bisschen was verändert hat. Zum Beispiel rücken jetzt so Rüstungsunternehmen, Rüstungsmanager, militärische Infrastruktur, die rücken jetzt ein bisschen mehr in den Fokus. Aber ich glaube, aus russischer Sicht ist es das nicht. Russland definiert Krieg anders als wir. Die haben eine andere Sicht darauf. Diese Kategorien, die wir haben, Frieden, Krise, Krieg, die kennt Russland so nicht, sondern diese Angriffe, die sind aus russischer Sicht eben Teil der gleichen Auseinandersetzung, die sie haben. Und ja, das kommt aus so einer Philosophie, manche sagen aus einer Doktrin heraus, die es seit einigen Jahren gibt.
Was ist das für eine Doktrin?
Ja, das geht zurück auf einen Artikel in einem russischen Fachmagazin, einem Militärmagazin. Der ist 2013 erschienen und geschrieben worden von Valeri Gerasimov. Das ist der Chef des russischen Generalstabs der Streitkräfte, also des ranghöchsten Militärs in Russland. Und da spricht Gerasimov unter anderem davon, und das ist eigentlich der vielleicht bessere Begriff, er nennt das den kontaktlosen Krieg. Oder auf Englisch Non-Contact Warfare. Und das bedeutet also, man führt einen Krieg gegeneinander, aber die Streitkräfte treffen sich nicht direkt. Und Gerasimov beschreibt auch andere Ebenen. Psychologische Kriegsführung, Desinformation, ökonomische Kriegsführung. Wie kann ich den Gegner schwächen? Wie kann ich mich verstecken? Wie kann ich täuschen? Wie kann ich gar nicht erst auftauchen? Und es dem Gegner möglichst schwer machen, darauf zu reagieren. Und das sieht man, Russland hat tatsächlich diese Ideen auch übernommen und setzt es ein.
Wenn jetzt irgendwann mal Geschichtsbücher geschrieben werden über diese Epoche, in der wir uns jetzt gerade befinden, was würdest du sagen, welches Jahr könnte da genannt werden? Was sollte man da reinschreiben? Wann ging diese Art von Krieg los?
Ich glaube tatsächlich, dass man in Russland begonnen hat, spätestens 2014 mit der Annexion der Krim und der Kriegssituation damals schon in der Ostukraine, begonnen hat zu überlegen, wie man diesen Konflikt führen kann, wenn die Ukraine auch unterstützt wird von westlichen Staaten. Schon 2014 gab es Sprengstoffanschläge in Tschechien, zum Beispiel auf Munitions- und Waffenlager, wo Sachen drin gelagert waren, die für die Ukraine waren. Es gab einen Giftanschlag auf einen bulgarischen Waffenhändler, der die Ukraine sehr unterstützt hat. Und ich meine, wenn man dann noch weiter zurückgeht, man sieht, 2006 wurde ein Überläufer in London, Herr Litvinenko, getötet mit Polonium. 2018 ein anderer Überläufer in Großbritannien vergiftet mit Novichok-Gift. Dann 2019 im Berliner Tiergarten.
Das Opfer war im kleinen Tiergarten aus kurzer Distanz von einem Fahrrad aus erschossen worden.
Und dahinter stecken russische Geheimdienste. Das wurde auch ermittelt. Das hat damals schon stattgefunden.
Nach dem Urteil im Prozess um den Tiergartenmord hat Außenministerin Baerbock zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Zuvor hatte das Berliner Kammergericht einen 56-jährigen russischen Staatsbürger zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, im August 2019 im kleinen Tiergarten in Berlin einen Georgier im Auftrag des russischen Staates erschossen zu haben.
Und wenn man sich das anguckt, insgesamt muss man sagen, dass das Putin-Regime Gewalt schon immer als ein offenbar legitimes Mittel angesehen hat, um Interessen durchzusetzen, um politische Gegner aus dem Weg zu räumen. Und es setzt eben auch die Geheimdienste ein, um gegen Gegner in einer Kriegs- und Konfliktsituation vorzugehen.
Wie erklärt Russland diese Strategie auch im eigenen Land?
Ja, Russland ist überzeugt davon, dass die Ukraine von der NATO unterstützt wird und dass die Ukraine all das, was sie da so macht, dass die Ukraine das alles gar nicht könnte, wenn sie nicht unterstützt werden würde von der NATO. Und daher, so ist die Denke, ist es dann auch legitim, diese Versorgungsinfrastruktur der Ukraine anzugreifen, also die, die die Ukraine unterstützen. Und wenn diese Dinge nun mal in Deutschland sind, zum Beispiel Transportflugzeuge oder auch in Großbritannien oder in Polen, dann muss man eben dort zuschlagen. Das ist das russische Kalkül. So wird das auch in der Propaganda der eigenen Bevölkerung erzählt. Und mittlerweile sagen das Vertreter der russischen Regierung auch ganz offen. Also das hat Sergej Lavrov, der Außenminister, kürzlich in einem Interview selbst ganz offen so gesagt.
Das war im russischen Staatsfernsehen.
Dass man jetzt vorgehen werde, und zwar verstärkt, gegen alles, was quasi die Kriegsmaschinerie von Kiew unterstützt, was sie speist.
Und
er hat auch dann gesagt, das tun wir ja auch schon, und sie beginnen schon zu jammern. Und man kann das natürlich so einordnen, dass er damit so Dinge meint, wie zum Beispiel den gescheiterten Drohnenanschlag am Leipziger Flughafen oder auch anderes. Er ist da nicht sehr konkret geworden, aber er sagt das mittlerweile ganz offen. Und was soll er damit anderes meinen, außer die Unterstützerstaaten der Ukraine?
Wie erfolgreich ist Russland denn mit diesen kontaktlosen Angriffen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich sind einige dieser Sabotageanschläge ja auch schiefgegangen oder wurden verhindert. Das kommt natürlich auch vor, weil man oft Amateure einsetzt. Da haben wir hier bei 11KM ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, über dieses neue Phänomen dieser Wegwerfagenten.
Ja, sehr schöne Folgen, die wir hier natürlich auch einmal verlinken.
Genau, und wenn man solche Leute einsetzt, solche Wegwerfagenten, solche Amateure, dann geht natürlich auch eine ganze Menge schief. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was bringt das, wenn in Litauen ein IKEA-Möbelhaus brennt oder in Großbritannien ein Paket vor der Haustür des britischen Premierministers in Flammen aufgeht? Was bringen irgendwelche Särge, die vor dem Eiffelturm drapiert werden, wo dann draufsteht, französische Soldaten in der Ukraine? Aber erstmal macht das natürlich Angst. Man möchte ein politisches, gesellschaftliches Klima schaffen, sodass die Bevölkerung sich quasi dieser Erpressung, nichts anderes ist das ja, hingibt. Also diese Anschläge sollen aufhören. Deswegen müssen wir jetzt aufhören, die Ukraine zu unterstützen. So, das ist das Kalkül. Aber ich befürchte, es gibt mittlerweile eine weitere Ebene und die darf man nicht unterschätzen. Diese Sabotageanschläge richten sich gezielt gegen militärische Ziele, gegen Infrastruktur, die für die Unterstützung der Ukraine sehr wichtig ist und die auch für die europäische Verteidigungsfähigkeit letztendlich wichtig ist. Und es soll Leute abschrecken, auch Leute zum Beispiel in der Rüstungsindustrie, aus diesen verschiedenen Unternehmen, Start-ups, die sollen vielleicht auf die Idee kommen, okay, ist mir alles zu riskant, ich höre jetzt vielleicht sogar damit auf.
Ja, es gibt doch diese Morddrohungen gegen auch deutsche Rüstungsunternehmer.
Ja, es gibt eine Liste, die die russische Regierung veröffentlicht hat, da stehen Unternehmen drauf aus ganz Europa, die man sozusagen ja eigentlich als legitime Kriegsziele erachtet, weil sie aus Sicht des Kreml eben die Ukraine unterstützen. Auch in Deutschland, auch ein Rüstungsmanager aus Bayern wurde ausgespäht, gleich von zwei Wegwerfagenten, zwei Menschen, die angeworben wurden und das mutmaßlich, um ein Attentat zu verüben. Dieser Rüstungsmanager lebt heute unter Polizeischutz, Personenschutz und kann kein normales Leben mehr führen.
Und dann gibt es ja noch diese ganzen Desinformationskampagnen. Aber man muss sich das ja eigentlich mal vorstellen. Es ist fast schon normal geworden, dass eine andere Macht, Russland, versucht, Wahlen in Deutschland zu beeinflussen. Dieser, ich sage jetzt mal, Internetkrieg oder Social-Media-Krieg, wie wichtig ist dieser Baustein in Putins Waffenarsenal?
Dieser Krieg in den Köpfen, wenn man so möchte, der ist sehr, sehr wichtig. Und damit möchte man Voraussetzungen schaffen, die es vielleicht schwierig bis unmöglich machen, gewisse Dinge umzusetzen. Also zum Beispiel mit einer Zweidrittelmehrheit des Bundestages einen Spannungsfall festzustellen oder am Ende auch den Verteidigungsfall. Das ist ein Kalkül, was es gibt.
Kannst du noch mal kurz erklären, warum ist das so wichtig mit diesen Mehrheitsverhältnissen?
Das ist so wichtig, weil wir in Deutschland eine Parlamentsarmee haben. Das heißt, das Parlament, der Bundestag, entscheidet darüber, dass die Bundeswehr eingesetzt wird. Also wenn man einen Spannungsfall erklärt, wo bestimmte Dinge dann möglich werden, bis hin zum Verteidigungsfall, da muss es bestimmte Mehrheiten geben. Und zum Beispiel braucht man da eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages, um das zu beschließen. Und wenn man eine Situation hat, in der bestimmte Parteien und bestimmte Abgeordnete nicht dafür sind und in ausreichender Zahl, dann kann das nicht beschlossen werden. Und genau da steckt das Kalkül Moskaus dahinter. Also ich möchte bestimmte politische Kräfte unterstützen, stärken durch Desinformation, durch auch andere verdeckte Maßnahmen, um eine politische Situation zu kreieren, sodass ein Land sich so und so verhält, wie man das gerne möchte. Ich glaube, einerseits ist es so, dass Russland sehr gut erkennt, wo unsere Schwächen liegen. Also, dass man zum Beispiel in Deutschland immer erstmal klären muss, wer ist eigentlich zuständig. Das ist ja so ein Thema zum Beispiel bei diesen Drohnenüberflügen. Also erstmal wird ewig lang diskutiert, wer ist da jetzt eigentlich zuständig? Wer kann das machen? Soll es das Militär machen? Soll es die Polizei machen? Dann werden gemeinsame Zentren, Abwehrzentren gegründet. Runde Tische werden dann ins Leben gerufen. Das wissen die natürlich in Russland, dass wir uns erstmal sortieren müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie, glaube ich, sehr gut wissen, wie sie psychologisch einwirken können. Sie kennen Gesellschaften sehr gut. Sie kennen so Sollbruchstellen in Gesellschaften, kontroverse Themen, die befeuern sie, zum Beispiel Migration, Rassismus, Polizeigewalt, solche Dinge, das haben sie in der Geschichte immer wieder gemacht, auch im Kalten Krieg schon. Das ist eine richtige psychologische Schule, die man da entwickelt hat, wie man andere Gesellschaften schwächen, spalten kann und in eine Richtung bringen kann, wie die man gerne hätte.
Wenn man sich jetzt die Pressekonferenz aus dieser Woche anguckt, wir haben ja schon drüber gesprochen, und überhaupt die Reaktion der Bundesregierung aus den vergangenen Jahren, da entsteht fast ein bisschen der Eindruck, dass die hier und da, wenn es um die Benennung dessen geht, was passiert, ein bisschen rumeiert. Der Innenminister Alexander Dobrindt hat ja auch wieder gesagt, dass es hybride Kriegsführung von Seiten Russlands ist, aber kein Krieg. Warum ist es für die Bundesregierung so schwer, die Dinge beim Namen zu nennen?
Mich erinnert das an diese Diskussion damals in Afghanistan, der Bundeswehreinsatz, den man dann auch nicht Krieg nennen wollte, sondern es waren dann immer Friedens- und Stabilisierungseinsätze. Aber für die Menschen, die dort gedient haben, für die Männer und Frauen, für die hat sich das dann oft angefühlt wie Krieg. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem. Man muss die Dinge klar benennen, wie sie sind. Aber die Bundesregierung ist in einer schwierigen Situation, weil sie natürlich auch weiß oder davon überzeugt ist, das wird wahrscheinlich erstmal nicht aufhören. Und wir brauchen vielleicht noch so eine Art Eskalationspotenzial nach oben, also auch von unserer Seite. Wir müssen noch mit irgendwie härteren Mitteln reagieren können. Deswegen hat vielleicht auch nicht der Kanzler was gesagt diese Woche, sondern nur der Innenminister und der Außenminister. Und zum Beispiel das Außenministerium, da betont man ja immer wieder, man will eigentlich ein gutes Verhältnis mit Russland. Nur mit dieser Regierung geht das eben nicht. Also der Innenminister versucht dann härter rüberzukommen. Ist ein bisschen so Good Cop, Bad Cop mäßige Haltung, die da herrscht. Ja, diese Mittel, die es gibt, um darauf zu reagieren, das ist begrenzt irgendwann. Also natürlich gibt es eine ganze Latte von Ideen, was man machen könnte, aber das wird immer wieder abgewogen. Was bedeutet das? Da kommt ja immer eine Antwort und das kalkuliert man ja immer mit ein.
Es gibt ja jetzt viele, die auch fordern, klarere Kante zu zeigen. Und wenn man einmal auf Leipzig guckt, da muss man ja auch sagen, wir sind da offenbar nur durch einen Zufall einer großen Explosion an einem deutschen Flughafen entgangen. Wie könnte denn diese klarere Kante aussehen?
Es gibt ein paar Dinge, die, glaube ich, Russland sehr wehtun würden. Und das ist wirklich das harte Vorgehen gegen die Schattenflotte. Wenn man sich das anschaut, Putin finanziert seinen Krieg dadurch. Und es wird nicht konsequent gegen diese Schiffe vorgegangen. Das würde extrem wehtun. Es würde auch extrem wehtun, wenn man Menschen Visa für die EU, für den Schengen-Raum entzieht, die hier gerne hinkommen. Also auch Oligarchen, Leute aus der Oberschicht in Russland. Und die meisten Visa werden vergeben von 3 Staaten in Europa. Das ist Italien, das ist Frankreich und Spanien. Die geben die meisten Touristenvisa an Russen. Und da geht es natürlich darum, dass man Tourismus haben möchte. Aber ja, man kann diese Visa natürlich auch verwenden, um zum Beispiel Leute einzuschleusen, Geheimdienstler, Saboteure. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und das wird auch genutzt. Und wir wissen auch durch unsere Recherchen, auch jetzt zu Leipzig, dass das in diesem Fall auch eine Rolle spielte. Also auch da soll einer der Tatverdächtigen mit einem italienischen Touristenvisum in den Schengen-Raum eingereist sein.
Und dann weiter nach Deutschland.
Und dann über Polen weiter nach Deutschland, ja. Und es gibt natürlich auch andere Mittel. Also man kann natürlich auch die Ukraine noch weiter militärisch unterstützen, sodass sie noch mehr in der Lage ist, zum Beispiel russische Waffenfabriken zu zerstören. Und es gibt auch Länder übrigens, die den Russen nach solchen Vorfällen gesagt haben, pass auf, wir gehen auf null. Null unserer Diplomaten bei euch und null von euch bei uns. Auch da könnte man konsequenter noch vorgehen. Also es gibt da eine ganze Latte. Man könnte auch überlegen, ob man nicht vielleicht auch nicht nur Russland, sondern auch die mit Russland ja schon sehr verbündeten Staaten, ob man da nicht stärker gegen vorgeht, zum Beispiel gegen Belarus. Also die Sicherheitsbehörden wissen zum Beispiel, dass die russischen und auch belarussischen Geheimdienste eng zusammenarbeiten und dass Russland auch Belarus benutzt als einen europäischen Staat, um zum Beispiel Menschen einzuschleusen. Und es gab auch immer wieder in den vergangenen Jahren belarussische Staatsangehörige, die wohl im Auftrag russischer Geheimdienste unterwegs waren, um hier Dinge auszuspähen zum Beispiel. Auch da könnte man mehr tun.
Der CIA-Chef John Ratcliffe, der ist ja vor kurzem vor den Augen der Welt nach Moskau gereist und soll da eine Warnung ausgesprochen haben und vor einer Eskalation vor allem im Baltikum gewarnt haben. Wie kann denn die NATO reagieren, wenn Russland einfach immer so weitermacht mit diesen Nadelstichen, mit diesen hybriden Attacken? Gibt es da eine Strategie für?
Also es gibt natürlich den Artikel 4 der Konsultationen. Also ein NATO-Mitgliedstaat könnte sagen, so, wir müssen uns jetzt einmal beraten.
Ja, der ja jetzt auch gefordert wurde nach Leipzig. Ne?
Genau, der wurde nach Leipzig gefordert. Es gibt auch Berichte, dass man das diskutiert hat bei der Bundesregierung. Und dann hieß es, nee, man macht das erstmal doch nicht, weil man sich das noch irgendwie aufheben möchte, wenn dann nochmal was passiert. Ja, dieser Besuch von dem CIA-Chef in Moskau ist total interessant. Wenn man sich das anschaut, warum macht man das? Man muss ja nicht für alles Mögliche ins Flugzeug steigen. Man kann vieles ganz hinter den Kulissen klären. Man kann immer anrufen. Der hat das gemacht, damit die Welt das sieht. Dann hat man den Russen ziemlich sicher ein paar Dinge erzählt über den Ukraine-Krieg, wie man das so sieht. Man hat vielleicht auch gesagt, es wäre toll, wenn ihr doch nochmal an den Verhandlungstisch kommt, vielleicht mit Zelensky und mit Trump zusammen, das wäre doch auch nicht schlecht. Aber ich glaube, man hat eben auch klar gemacht, dass die Amerikaner eben noch in der NATO sind und dass Russland das nicht verkennen sollte. Und dass sie, wenn sie das denn planen, auch mit kleinsten Provokationen, Angriffen auf einen NATO-Staat, dass sie das sein lassen sollen, weil die Amerikaner eben noch mit dabei sind.
Wenn wir jetzt nochmal zurück nach Deutschland blicken, wie gut ist Deutschland denn aufgestellt, um diesen Angriffen zu begegnen?
Wir sind in Deutschland grundsätzlich, was die Sicherheitsbehörden angeht, ganz gut aufgestellt. Also nur um ein Beispiel zu geben, beim Bundesamt für Verfassungsschutz, da laufen mittlerweile genauso viele Ermittlungen zu russischer Spionage und Sabotage wie zu islamistischem Terror. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Das ist innerhalb kürzester Zeit angewachsen. So, und dann hat man jetzt was gegründet. Man hat ein gemeinsames Abwehrzentrum Hybrid gegründet. Das ist so ein bisschen nach dem Vorbild des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums. Da sitzen dann Polizei, Nachrichtendienste, auch Staatsanwaltschaften zusammen und sprechen über Fälle und auch jetzt über Leipzig zum Beispiel, wo man sich um sowas kümmern will, auch um Desinformationskampagnen. So, man will das früher auf den Schirm bekommen. Und ja, man will jetzt auch den Nachrichtendiensten mehr Befugnisse geben. Da sind Gesetze in der Mache für den Verfassungsschutz und für den BND. Die sind jetzt in der parlamentarischen Befassung und sollen dann demnächst kommen. Und dann sollen die Geheimdienste auch mehr machen dürfen. Also was Cyber zum Beispiel angeht, zurückhacken, so Desinformationskampagnen bekämpfen, indem man Server ausschaltet. Oder auch tatsächlich, wenn es mal zu einem Konflikt kommt, auch Sabotage gegen die zum Beispiel russischen Streitkräfte begehen dürfen. Also da wird eine ganze Menge gemacht. Aber ja, Russland weiß, glaube ich auch, oder die russischen Geheimdienste wissen, dass man auch sehr gut und sehr leicht die europäischen Behörden überfordern kann. Viele Drohnenvorfälle, die ermittelt werden müssen, viele seltsame Sachverhalte, das überfordert und überdehnt die Ressourcen der europäischen Behörden, auch in Deutschland, muss man sagen.
Zu diesen ganzen Plänen rund um die Geheimdienste haben wir auch eine andere FKM-Folge gemacht, die verlinken wir auch. Jetzt sage ich erstmal aber vielen, vielen Dank, Florian.
Sehr gerne.
Florian Flade ist Investigativjournalist beim WDR und hat einen Schwerpunkt auf Themen der inneren Sicherheit, Geheimdienste und Verteidigungspolitik. Wenn er und seine KollegInnen von der Recherchekooperation NDR-WDRSZ was Spannendes recherchieren, dann könnt ihr das bei tagesschau.de lesen. Und zum Glück ist er auch sehr oft Gast hier bei uns bei 11KM. Daher mein Vorschlag, abonniert doch unseren Kanal und erzählt euren Freunden von uns. Und am Wochenende ist ja Wahl in Sachsen-Anhalt und bei 11KM hört ihr dann direkt am Montagmorgen die wichtigsten Hintergründe zum Wahlergebnis. Wir stellen uns nämlich für euch Sonntagabend ins Podcaststudio. Die Folge gibt es dann wie immer in ARD Sounds. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel, mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Konrad Winkler, Dennis Filimonow, Christine Dreyer und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann am Montagmorgen wieder hören. Und jetzt noch ein Hörtipp für euch. Was, wenn die Geschichte von 9/11 noch nicht vollständig erzählt ist? Die neue Staffel von Dark Matters geht genau dieser Frage nach. In Staatsgeheimnis 9/11 untersucht Host Nikolaus Steiner die möglichen Verbindungen zwischen Saudi-Arabien und den Attentätern des 11. September. Im Mittelpunkt steht Omar al-Bayoumi, für manche ein harmloser Student, für andere ein saudischer Geheimdienstagent. Er soll Kontakt zu zwei der späteren Attentäter gehabt haben. In einem Verhör von Scotland Yard bestreitet er das, doch seine Aussagen werfen immer wieder neue Fragen auf. Die Aufnahmen dieses Verhörs waren jahrzehntelang unter Verschluss. Jetzt könnt ihr sie erstmals in Staatsgeheimnis 9/11 hören. Außerdem spricht Nikolaus Steiner mit ehemaligen FBI-Ermittlern, Top-Anwälten und weiteren Beteiligten, um herauszufinden, ob die saudische Regierung oder Teile davon tatsächlich etwas mit den Anschlägen zu tun gehabt haben könnte. Saudi-Arabiens Regierung bestreitet die Vorwürfe. Dark Matters, Staatsgeheimnis 9/11, jetzt in ARD Sounds und den Link findet ihr in den Shownotes.